Kunst gefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Ich bin im Gespräch mit Michael Ostrieger, Musikerkollege, Dirigent, Musikwissenschaftler, Komponist. Eigentlich so ein Tausendsasser in der Musik. Michael, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ich habe mich so auf dieses Gespräch gefreut. Wie geht es dir?
Gut, also das Jahr, glaube ich, müssen wir keine Worte darüber verlieren, aber man...
Dieses prächtige 2020, warum nicht?
man laviert da so durch und nach dem Motto, besser sich durchschlagen, als sich durchschlagen lassen, glaube ich, habe ich inzwischen für mich so meine Kurve gekriegt, wie ich damit selber auch klarkomme. Was ja, glaube ich, für jeden von uns, die mit Musik zu tun haben, mit Kunst, Kultur zu tun haben, eine Herausforderung war. Also nicht nur finanziell, glaube ich, sondern auch
ideell,
ganz genau. Man kommt schon in Identitätskrisen, wenn man nicht das macht, was man gewohnt ist zu tun, und zwar mit Publikum auch zu tun.
Ja, wichtiges Stichwort, die Identität. Die Identität als Musiker und als Künstler. Sie ist angegriffen von der Stille, die uns gerade umgibt. Wir brauchen das Publikum. Warum ist das so? Was glaubst du?
Das ist eine gute Frage. Also im stillen Gämmerlein Musik zu machen, ist auch beglückend, finde ich. Aber bei Musik haben wir es ja mit was Zwischenmenschlichem zu tun. Und deswegen dieses Zwischenmenschliche kann ja nur entstehen, wenn wirklich auf der anderen Seite jemand da ist, der das auch wahrnimmt und von dem wir dann auch spüren, wie er das wahrnimmt. Ich meine, das ist jetzt sehr metaphysisch, wenn man so will.
Aber Musik ist ja auch zum großen Teil metaphysisch.
Genau. Und ich denke, das fehlt uns Musikern sehr stark, dieser Kontakt zum Publikum und dieses Spüren, die Musik zum Leben zu erwecken. Das können wir natürlich auch selbst, wenn wir alleine musizieren, aber das ist dann, ich vergleiche das gerne mal so, wie als ob man ein Buch liest oder als ob man selber rezipiert. Man ist dann mehr in der Rezipientenrolle eigentlich für sich.
Interessant. Das ist eine gute Antwort. Ja, sehr, sehr präzise. Man rezipiert selbst, wenn man Musik macht, ja. Und du meinst, wenn wir Publikum haben, gibt man ab. Aber man bekommt ja auch was zurück. Man bekommt die Energie, mit denen wir sprechen über die Musik, nicht wahr? Ist es so?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Gefühl, was sich dann einstellt, diese Emotionen, die sich dann einstellen, also das muss nicht nur mit dem Publikum sein, das kann auch mit den Partnern sein, mit denen man zusammen musiziert, aber auch das wiederum entsteht dann nur, also diese Momente, diese Emotionen, diese Empfindung, die man dann erlebt, das entsteht eigentlich nur mit Publikum auch in einer Konzertsituation, wo man ein Werk von Anfang bis Ende musiziert. Und deswegen auch in der Probe macht das, da passieren andere Sachen, die sind auch besonders und sehr speziell. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, gerade ein abendfüllendes Stück wie die Johannespassion zum Beispiel aufführt, das war das letzte Stück, was wir vor dem Lockdown unmittelbar davor aufgeführt haben. Da schwebte schon das Damoklesschwert drüber, aber das ging noch gerade so eben gut. Und ich erinnere mich an diese Aufführung noch sehr genau, weil das halt das Letzte war, was wir gemacht haben. Und wenn man sowas macht und man fängt mit dem ersten Ton an und erlebt dieses Werk mit den Musikern gemeinsam, die dabei sind, und das Publikum ist anwesend, dann ist das was ganz Unbeschreibliches.
Michael, diesen Podcast habe ich ins Leben gerufen aus zwei Gründen. Der eine ist, dass ich uns Kulturschaffenden einfach eine Plattform, eine Stimme geben will. Es ist ja still geworden. Und ich möchte gerne über Themen sprechen, die nicht so in den Lebensläufen stehen und die auch nicht in eine Rundfunksendung passen. Und das andere Motiv ist blanke Neugier. Ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Und ich weiß, wer du bist und was du gemacht hast. Erstens möchte ich das Wissen gleich teilen, bei dem, was du jetzt bist. Aber ich möchte zuerst mal wissen, wie du zu dem geworden bist. Was war der Auslöser dafür, Musiker zu werden? Wie war deine Kindheit?
Also ich habe als Kind Klavier- und Orgelunterricht gehabt. Ansonsten in meiner Familie gab es eigentlich nicht viel Musik, nicht professionelle Musik. Meine Mutter hat im Kirchenchor gesungen und es wurde auch Blockflöte gespielt, aber mehr als das war es nicht. Wobei das natürlich auch schon wertvoll ist. Mein Bruder hat damals auch Unterricht gehabt, also Tasteninstrumente. Und damals habe ich auch angefangen, bei uns im Kirchenchor mit zu korrepetieren, schon als Jugendlicher. Daher kommt vielleicht auch so diese Affinität zum Chorsingen und auch zum Dirigieren eventuell, glaube ich, dass da schon so ein bisschen Grundlagen gelegt wurden. Aber damals haben mich andere Sachen, zum Beispiel Fußball, viel mehr interessiert. Und irgendwann in der Schule, also es gab so ein paar, tatsächlich gab es ein paar prägende Stationen, würde ich sagen. Also in der Schule hatte ich natürlich im Abitur auch Musik als Kurs.
Wo bist du zur Schule gegangen?
In Castrop-Rauxel.
Ich kenne Castrop-Rauxel, ich bin in Recklinghausen aufgewachsen.
Ach, das geht's ja nicht.
Ja.
Deswegen verstehen wir uns so gut.
Siehst du? Recklinghausen.
Ja, Europastadt im Grünen inzwischen. Früher hieß es Industriestadt im Grünen und vielleicht davor noch was anderes im Grünen, aber...
es ist schön. Castrop-Rauxel ist eine schöne Stadt.
Inzwischen schon. Also ich höre immer noch von den 50er Jahren die großen Geschichten, wenn man mit dem Zug da durchgefahren ist, dass da alles voll schwarzer Wolken hing. Aber das ist heute auch definitiv nicht mehr so. Der Bergbau ist ja auch schon lange vorbei. Nein, aber in der Schule hatten wir dann einen Ausflug gemacht mit dem Musikkurs. Und die Lehrerin dort, die hat mich unter ihre Fittiche ein bisschen genommen und hat mich öfter mal zum Spielen, Klavierspielen irgendwie mit eingebunden. Und wir haben eine Exkursion gemacht zur Musikhochschule Köln. Das muss in meiner 11. Klasse oder so gewesen sein. Mhm. Und da haben wir jetzt auch eine Chorprobe besucht, damals bei Herrn Hörnberg, der war damals ja noch Professor. Ich weiß noch, was gesungen wurde, Bruckner-Motetten in der Aula der Musikhochschule, wer sie kennt, sah eigentlich genau aus wie heute.
Gelb.
Genau, gelben Kissen. Naja, und dann haben wir einen Klavierunterricht besucht, aber der Schüler ist nicht gekommen. Und der Lehrer war der Peter Degenhardt.
Okay.
Der ist übrigens ziemlich genau vor einem Jahr verstorben. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Kanntest du ihn?
Ja, nein, nicht gut.
Also er hat unterrichtet. Der Schüler ist nicht gekommen, also hat er mich unterrichtet.
Großartig.
Und hat dann ein Stück, weiß ich auch noch genau, von Béla Bartók, die letzten 6 aus Mikrokosmos. Dieses in 5/8-Takt. Ja, tatati, tati, tatati, tati, tata, weißt du. Und dann habe ich das, ich kannte das nicht, ich habe das dann vom Blatt mehr oder weniger gespielt und der hat mich unterrichtet.
Aha.
Und dann hat er mir die Noten, er hatte davon einen Ausdruck da, hat mir die Noten geschenkt und hat da eine Widmung drauf geschrieben.
Ja.
So, und das hat mich begleitet, also erstmal war das nicht mehr präsent, ne? Wir sind dann nach Hause gefahren und dann habe ich wieder Fußball gespielt, ja, ein bisschen salopp, aber so ungefähr war es.
Aber erstmal Bartók, Mikrokosmos vom Blatt gespielt.
Ja, dann,
wir halten das hier mal fest, ja?
Ja, das war wahrscheinlich nicht besonders gut, aber...
für eine Widmung hat es gereicht, offensichtlich.
Naja, und dann habe ich das Stück auch bei der Abiturabschlussfeier gespielt, in der 13. Klasse. Und dann ist aber irgendwie, meine Lehrerin hat immer gesagt, wenn du Musik studierst, du musst nach Köln gehen. Also diese Lehrerin, Frau Schwill, mit der ich inzwischen auch wieder Kontakt habe, ganz, ganz sporadisch. Dann war es so, dass ich eine Zeit lang nichts mehr mit Musik zu tun hatte, also professionell. Der Gedanke war irgendwie weg. Ich habe dann was anderes studiert, das hat auch mit meiner damaligen Beziehung zu tun. Wir hatten dann irgendwie so einen Plan, dass wir gemeinsam irgendwo in Norddeutschland studieren, aber sie war noch nicht fertig mit der Schule, also habe ich erstmal tatsächlich eine Lehre angefangen.
Als was? Jetzt will ich wissen.
Als Einzelhandelskaufmann für Innenausstattung.
Gut.
Und Oberbödenbelege und so ein Kram. Also es gibt so ein Einrichtungshaus.
Werden ja gerade saniert, da hätte ich jetzt schon noch ein paar Fragen.
Naja, ich habe die relativ schnell abgebrochen, weil nämlich unsere Beziehung dann auch zu Ende ging und die ganzen Pläne dann anders waren. Dann habe ich mich quasi im gleichen Jahr, das ging alles holterdiepolter. Mein Vater hatte ein bisschen Beziehung in Castrop-Rauxel. Er war zwar Handwerker, sage ich mal, gehörte nicht bei weitem nicht zu den oberen 10.000 in Castrop-Rauxel. da gehörten wir nicht zu. Wir lebten in einfachen Verhältnissen.
Was für ein Handwerker war?
Fliesenleger. Und
auch wichtig.
Und der kannte aber viele Leute in Castrop-Rauxel. Und der hat dann, es gibt ein Stadtfest in Castrop-Rauxel, das gibt es heute immer noch, das heißt Castrop kocht über. Und der hat da irgendwie so einen Deal klar gemacht, dass ich noch diesen Ausbildungsplatz kriege, quasi nächste Woche. Mhm. Und den habe ich dann auch noch bekommen. Mhm. Und habe den dann auch vor dem eigentlichen Antritt des Lehrjahres, das war ja immer nach den Sommerferien, konnte ich schon anfangen, dort zu arbeiten. Und was ich gemacht habe, war deren Kundenkartei zu digitalisieren. Das weiß ich noch ziemlich genau. Sehr stupide, egal. Und dann ging das mit der Beziehung zu Ende und habe ich mich noch im gleichen Jahr, im Oktober dieses Jahr, eingeschrieben. Und das war eigentlich auch so, dass das ging alles so schnell in dieser Lebensphase. Ich meine, ich war da 19.
Für Musikwissenschaft eingeschrieben?
Nee, eben nicht. Ich wusste gar nicht, für was. Meine Klassenkameraden haben gesagt, wir fahren heute nach Bochum zur Ruhr-Universität und schreiben uns ein. Dann sage ich, ja, ich komme mit. Und dann bin ich mitgefahren und habe mich eingeschrieben.
Das traumatisiert gerade jeden Studienberater.
Ja, ganz sicher. Mhm. Dann habe ich mich eingeschrieben für Lehramt, Englisch und Pädagogik. Okay. Und dann habe ich das angefangen zu studieren. Zu Englisch hatte ich auch schon immer eine Affinität, zu Pädagogik auch zu Psychologie. Ich wollte schon mal damals auch Psychologie eventuell studieren. Naja, dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das mit Englisch deswegen nichts wird, weil ich kein Latinum hatte und der Lateinkurs war eine Katastrophe. Der war morgens um 8, dreimal die Woche, von 8 bis 10.
Ja.
Und die Lehrerin, also das war ein sehr großer Kurs, ich würde sagen so 100 Studierende, die Lehrerin hat ein Karteikartensystem geführt mit Passbild. Das hat sie sich geben lassen. Und ich sag dir, ungelogen, die hat in der nächsten Stunde hat die Leute per Namen aufgerufen. Okay, dann hat die gesagt, Herr Ostriger, lesen Sie das mal vor. Und dann habe ich irgendwie 1-2 Stunden verpasst. Und das war nicht wie bei Dallas, dass man dann wieder reinkommt und morgens um 8. Das war, ich habe irgendwie dann schnell entschlossen, nein, das ist nicht das Richtige. Und dann bin ich zurück zur Musik gekommen. Aber ich hatte in der Zeit, muss ich sagen, lange nicht mehr gespielt, Klavier gespielt. Also das ganz, ganz sporadisch mal. Also ich musste wieder Unterricht nehmen, so richtig. Und habe dann in Dortmund vorgespielt zunächst. Köln habe ich noch gar nicht dran gedacht. In Dortmund für Schulmusik an der Universität. Und habe dann, ich weiß auch noch, was ich gespielt habe, unter anderem Beethoven, die B-Dur-Sonate. Genau.
Die Hammerklavier.
Genau, die 22. Die, was ich auch, wenn ich das heute sehe, denke ich, hopp, holla, holla die Waldfee, das ist ja ganz schön anspruchsvoll, das kann ich heute, glaube ich, gar nicht mehr spielen. Naja, das hat auf jeden Fall geklappt, dann habe ich dort angefangen zu studieren und dann ist mir aber irgendwann eingefallen, Moment, meine Lehrerin hat ja immer gesagt, ich soll nach Köln gehen und langsam wurde der Hunger irgendwie größer, wieder Musik zu machen. Ich meine, es waren auch ein bisschen wilde Jahre, es ging alles hin und her und ich habe viele Dinge dann nicht ernst genommen, die ich hätte vielleicht ernster nehmen sollen und so weiter. Ich habe zum Beispiel damals auch viel gekellnert, also neben dem Studium und es hätte auch sein können, dass ich in die Gastronomie gehe. Mhm. Das hat mich wirklich interessiert. Mhm. Heute finde ich es noch interessant, Gastronomie. Ich meine, das Tolle daran ist, im Gegensatz zum Musikerberuf, dass du von heute auf morgen lebst.
Ja,
du musst nichts üben. Du musst nichts vorbereiten, du musst nicht wissen, was du in einem Jahr schon im Konzertprogramm spielen willst. Das ist alles von heute auf morgen.
Ich stelle mir dann gerade vor, mit einem Standbein in der Gastronomie, mit dem anderen in der Kultur, wäre gerade der Bringer. Ne?
Das ja, das wäre der absolute Super-GAU. Ne?
Oh Gott, wir lachen drüber.
Du, wir hätten ins Ölgeschäft oder Flugzeugfirmen hätten wir nehmen
sollen. Da
oder
kann man gut Konzerte geben, die sind voll besetzt, die Leute können nicht weglaufen.
Genau.
Gute Luftzirkulation. Gut, du hast also.
Ja, jedenfalls, ich habe wieder Durst gekriegt auf Musik und dann habe ich diese Noten gefunden, wo der Peter Degenhardt mir eine Widmung drauf geschrieben hat. Und dann habe ich den Peter Degenhardt ausfindig gemacht. Damals war das gar nicht so leicht, ne? Weil es gab ja noch kein Internet, nichts. Genau. Also ich musste den schon anrufen, habe dann einen Termin ausgemacht und bin dann nach Köln gefahren, habe ihm vorgespielt. Mhm. Und zwar, was habe ich ihm vorgespielt? Chopin, weiß ich auch noch, Chopin, die C-Moll-Etüde. Nicht die Revolutions, sondern...
Das 25-12.
Genau, die für meine kleinen Finger schon hier relativ... anspruchsvoller. Ja, ich habe ihm vorgespielt und ein paar andere Sachen auch. Und dann sagte er sofort, nee, für Klavier reicht das nicht. Und dann habe ich gefragt, und wie, ja, okay, gut. Ich meine, damals, ich wusste ja überhaupt nicht, was ich so genau, ja, ich hatte Lust, Klavier zu spielen, aber eine Pianistenkarriere, das war, glaube ich, war für mich unerreichbar, das war mir, glaube ich, auch relativ klar. Aber ich wollte halt von ihm wissen, was kann ich machen? Und dann sagt er, ja, du könntest Klavier als Instrumentalpädagogik studieren oder auch Schulmusik. Und dann, okay, gut. Und dann habe ich mich für Schulmusik beworben erstmal, habe damit angefangen und war dann bei Peter auch und hatte auch dann das Glück, dass ich bei vielen Tonsatzprofessoren, bei denen bin ich auch aufgefallen. Und da haben mich mehrere auch angesprochen, unabhängig voneinander, wollen Sie nicht Tonsatz studieren? Mhm. Oder Komposition in diese Richtung gehen. Und jetzt kommt noch ein Initialerlebnis hinzu. Damals gab es eine Aufführung von Joseph Haydn, Die Schöpfung, in der Aula auch. Mhm. Und der Dirigent war Marcus Creed. Und ich kannte ihn bis dahin noch nicht. Mhm. Und ich habe das erlebt und in dem Moment ist bei mir der Groschen gefallen. Also ich war schon Schulmusikstudent zu der Zeit. Ist bei mir der Groschen gefallen, ich muss bei diesem Mann dirigieren studieren. Das lag daran, dass der mich an meinen alten Orgellehrer erinnert hatte. Der alte Orgellehrer Bruno Zaremba, bei dem habe ich auch Chorarbeit mitgemacht, also chorrepetiert oder auch mal so geteilte Proben geleitet und so weiter. Und die Art, wie der Marcus Creed dirigierte und auch das Stück irgendwie, die Musik, hat mich daran wahnsinnig stark erinnert. Also ich hatte das total vergessen bis dahin. Und hätte ich, glaube ich, das Konzert nicht gesehen, ich hätte das so schnell nicht wieder erwecken können in mir. Aber dann war klar, du musst dirigieren studieren bei diesem Mann. Und dann habe ich Aufnahmeprüfungen gemacht für Tonsatz und für Chordirigieren. An diesem Tag, wo die Aufnahmeprüfung war, war die Fußball-WM in Asien, ich glaube in Korea war das.
Das war da, wo Italien so furchtbar ausgeschieden ist, 2002?
Nee. Ja, genau.
2002?
Ja, das...
Italien wurde so richtig zerschmettert.
Ja, genau. Okay. Ja, genau, das war das. Und an dem Tag auch war ein Spiel, da, also überall in der Hochschule stand ein Fernseher rum und die Leute guckten alle, es waren ja viele Asiaten, bis heute sind ja viele Asiaten noch da, die guckten natürlich an dem Tag war ein Spiel, ich glaube Korea oder ich weiß nicht mehr was. Und ich war eigentlich überzeugt davon, dass ich das nicht bestanden hatte, nach der Prüfung. Ich war ganz sicher, das hat nicht geklappt. Und mit mir hat ein anderer auch Aufnahmeprüfung gemacht, den ich nicht kannte, aber dann da erst kennenlernte und wir haben uns ein bisschen angefreundet. Also er hat für Orchester dirigieren bei Michael Luig Aufnahmeprüfung gemacht, der war direkt nach mir dran. Und dann haben wir nachmittags dann noch ein bisschen an der Hochschule einen Kaffee getrunken und so weiter. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fragen einfach mal im Sekretariat nach, ob wir schon was rausfinden. So. Und dann sind wir da hingegangen und dann sagte er, wir dachten, wir können nichts erfahren, weil es heißt ja immer, man kriegt per Post Bescheid. Und dann haben wir gefragt und sagte die Dame dort, lassen Sie mich gucken. Ja, Sie haben beide bestanden. Ja. Das war natürlich klasse, das war super. Ja, und dann, so war jetzt ganz grob, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre Musikausbildung. Ja.
Und, Entschuldigung, kein Corona, nur sprechen. Und du hast dann Chor dirigieren. Wie war das denn? Konntest du den Partituren lesen? Das war alles kein Problem?
Ja, ich bin... Weißt du, ich glaube, es gibt bei den Tastenmusikern, glaube ich, gibt es ja so zwei Dimensionen. Viele sind sehr gut im Repertoire lernen, auswendig lernen, das kleinste Detail. Und auf der anderen Seite sind andere sehr schnell im Blatt spielen und so im Groben die Partitur studieren, ne? Und ich bin eher so Letzteres, schon immer gewesen. Also das so im Detail schnell auswendig lernen, das macht mir eher Probleme. Aber ich war schon immer sehr gut vom Blatt. Also wir haben damals in den Studienjahren, haben wir teilweise auch abends auf Partys, wenn wir da schon was getrunken hatten, haben wir so Blattspielwettbewerbe gemacht. Und da war ich gar nicht so schlecht bei. Also das ging ganz gut. Das konnte ich gut. Und deswegen habe ich auch Partituren relativ gut und schnell lesen können. Also,
hat der Alkoholpegel eine Rolle gespielt beim Blattspielen?
Ja, das eben nach meiner Erfahrung.
Je höher, desto besser?
Ja, Alkohol trübt auf jeden Fall das Rhythmusgefühl beim Spielen, finde ich. Also die rhythmische Koordinierung wird ab einem gewissen Pegel schwieriger. Die Lockerheit und...
Ich habe mal mit dem Kollegen Alexander Palais auch mal so nachts in einem Hotel um die Wette gespielt. Das war in Litauen, Lettland, Entschuldigung, in Liepāja, ja. Nach dem Festival hatte zweites Tchaikovsky gespielt und ich das dritte. Und er wollte unbedingt diese Scarlatti-Sonate, ich glaube, das ist Kirkpatrick 115, das ist diese mit den Kreuzsprüngen. Mhm. Und ich war müde, ich hatte dieses Konzert hinter mir, das war das Eröffnungskonzert, ich hatte etwas getrunken und also feiermäßig und war nicht mehr in der Lage, diese Scarlatti-Sonate zu spielen. Und er war ganz offensichtlich in dieser Hinsicht besser im Training und hat, um mich zu demütigen, eine Oktave mehr gesprungen. Das hat mich traumatisiert. Ich spiele nicht mehr um die Wette. Vor allem nicht nachts in Hotels nach einer Feier. Okay, kleine Anekdote. Ja. Also du könntest gut Ballad spielen, ja?
Genau. Das ist, und das hat auch geholfen beim Partiturspiel üben und lernen. Also man muss ja dann verschiedene, zum Beispiel muss man Chorpartituren in alten Schlüsseln spielen oder Klavierpartiturauszüge mit transponierenden Instrumenten. Das sind ja verschiedene Probleme. Ja. Ne? Mhm. Alte Schlüssel zu lesen oder transponierende Instrumente. Und das noch in Kombination ist natürlich die große...
Und du hattest kein Problem damit.
Ja, weißt du, da kommt natürlich auch vieles von der Erinnerung her auch ins Spiel. Wenn du das im Ohr hast und weißt, das sind die und die Akkorde, dann brauchst du es nicht zu lesen. Ne? Und wenn man liest, man sieht in einer Partitur, ich meine, das meiste ist in der abendländischen Musik sowieso gedoppelt.
Entschuldige, wir haben einen Ara.
Oh, ein Vogel.
Der ist gerade weggebracht worden, damit er nicht stört. Ich glaube, das passt ihm nicht. Also das, was wir gerade hören, das ist Ara-Geschrei. Das muss ich, glaube ich, erklären, weil man das sonst irgendwie attribuieren könnte. Okay, also alte Schlüssel.
Ja, also ich meine, Partiturspiel ist keine Hexerei, das ist...
Trainingssache, ja.
Ja, aber nicht nur, sondern auch, wenn du die Struktur erkennst und du hast jetzt eine Brahms-Symphonie oder eine Mozart-Symphonie, da gibt es eben die und die Akkorde und dann hast du einen Vogel.
Ja.
Und die Sachen werden alle gedoppelt. Also mehr als vier Stimmen sind da nicht, auch wenn da jetzt in der Partitur vielleicht 20 stehen. Ne? Das sind halt, diese vier sind die ganze Zeit verdoppelt. Und das erkennt man relativ schnell, auch wenn die nicht in der gleichen Tonart da stehen.
Ja, ich verstehe. Das spricht aus dir die Bescheidenheit, diesen Trick zu verraten. Jeder hätte gesagt, nein, das ist ganz schwer. Das kann man nicht.
Nein, es ist keine Rocket Science.
Sehr schön. Ja, du hast nämlich Chordirigent studiert, aber du dirigierst ja auch große symphonische Werke mit einem Orchester. Jetzt muss ich erst mal sagen, welches dein Orchester ist. Vielleicht machst du es selbst.
Ja, ich habe an der Uni habe ich ja das, die Leitung des Collegium Musicums ist mir anvertraut worden. Und daher bin ich Dirigent von den Symphonie- und Kammerorchester der Universität. Und das mit dem Symphonieorchester war für mich Neuland insofern, dass ich diese großen langen Architekturen des symphonischen Repertoires, das kannte ich noch nicht. Weißt du, eine Klaviersonate ist was anderes, ist auch schon von der Dimension her kürzer. Aber wenn man eine 30 Minuten lange Symphonie hat und jeder Satz, teilweise dauert ein Satz 20 oder 30 Minuten, oder hier Mahler Nummer 2, letzter Satz dauert 35 Minuten, nur ein Satz. Das war für mich irgendwie spannend zu gestalten.
Ja.
Das ist das Tolle als Dirigent bei diesen Sachen, diese großen Formen in der Zeit zu erleben und wie man von A nach B nach C kommt, das aufzuspüren, wie die Musik das braucht und dann in dem Moment auch zu entwickeln mit den Leuten.
Ja, das verstehe ich. Ja, das ist natürlich das, was die Menschen süchtig werden lässt. Und was ja auch die Motivation ist, ein Leben lang sämtliche Unbillen auf sich zu nehmen und das machen zu dürfen, sagen viele Dirigenten. Und sagt auch das Publikum. Das Publikum ist, wie soll ich sagen, breiter aufgestellt, was sinfonische Literatur angeht und eher bereit zu hören und sich dem hinzugeben als, sagen wir mal, einem Klavierabend. Auch, natürlich, auch das hat eine Magie. Aber ich selbst, ich versinke in den Sinfonien auch ganz anders, als wenn ich einen Klavierabend höre. Das ist auch eine Deformation professionell. Ich höre natürlich als Pianistin mit pianistischen Ohren und das ist nicht immer frei. Und bei der sinfonischen Musik bin ich dann natürlich freier. Aber der Leitgedanke, das sind schon die Leitidee in der Musik, das sind schon die großen Bruckner-Mahler-Sinfonien.
Das geht ja auch so, dass du das, würdest du das bevorzugen, wenn du jetzt die Wahl hättest, Klavierabend oder Symphonieabend? Sagen wir, beides sind Top-Leute und Top-Orchester.
Ja, es ist schon so. Ja. Ja. Also natürlich freue ich mich, wenn ein Klavierkonzert dabei ist irgendwie. Mhm. Aber ich bin sehr neugierig darauf und beim Klavier gibt es so viele störende Informationen, die ich bekomme. Mhm. Und ganz schlimm ist es, wenn ich die Sachen selber studiert habe. Das geht gar nicht. Mhm. Also es ist, ich muss dann schon sehr eine gewisse Persönlichkeitsspaltung treiben, damit ein Teil unbefangen zuhört. Ne? Weil man hat ja seinen Geschmack, seine Interpretationslinie im Leben, ja? Seine Art zu sprechen am Klavier. Und bei der symphonischen Musik ist es so, dass ich da mehr Musik hören kann. Ja. Und was mich, mein Denken am Klavier kommt ja auch eigentlich aus der Kammermusik erstmal, Streichquartett, allen voran, und dann der Chor und dann die symphonische Musik. Die große, das große Ganze kommt aus der Sinfonik. Aber all das findet ja zurzeit gar nicht statt. Und das war ja meine erste Frage, wie es dir damit geht. Du hast ziemlich viele Konzerte gegeben in verschiedenen Ensembles, mit dem Collegium Musicum.
Ja, wir haben, glaube ich, schon ein relativ großes Volumen an ganz, ganz verschiedenartigen Sachen, die alle ihren Reiz haben. Also große symphonische Sachen, Kammerchor-Sachen oder auch Kammerorchester-Sachen, alte Musik, wo ich manchmal auch mit dem Orchester dann Cembalo spiele und mittendrin bin. Das genieße ich schon sehr. Das ist wunderbar, das ist herrlich, das ist ein Traum. Man merkt, jetzt, wo das nicht mehr möglich ist, merkt man vielleicht umso mehr, wie besonders das eigentlich ist. Genau. Also jetzt am Sonntag hätten wir eigentlich unser traditionelles Konzert im Historischen Rathaus zu Köln gehabt, was wir jedes Jahr haben. Mhm. Und da habe ich schon drüber nachgedacht, dass, wie sehr mir das fehlt. Also wegen der Musik, also des Repertoires, aber B, auch wegen des gemeinsamen Musizierens, das gemeinsame Spielen, also das Spielen, das Spielerische und das Entdecken in dem Moment. Ich glaube, das macht uns ja die Freude. Und das kann man nur im Jetzt, das ist das Problem. Ja. Die Zeit ist uns eigentlich genommen, die kriegt man auch nicht zurück, was auch nicht schlimm ist, meine Güte. Wenn dann es ein Jetzt wieder gibt, wo wir es dürfen, dann werden wir das halt wieder anfangen, im Jetzt zu betreiben. Aber ich glaube, es gibt nichts anderes für uns Musiker, wo wir mehr in der Gegenwart verankert sind, als wenn wir Musik spielen.
Ganz genau, man ist bei sich.
Ja, genau.
Ich sehe das natürlich, wenn man im Flow ist oder wenn ich im Flow bin, dann gibt es keine Zukunft und keine Vergangenheit. Und dann die Zeitebene verschmelzt zum Jetzt. Und ich kann nicht sagen, dass ich was empfinde. Also oft sagen ja die Leute, du empfindest was, wenn du spielst. Das ist ja bewegend. Oder nein, ich bin. Das ist reines Sein. Das ist eine ganz hohe Form von Konzentration. Letzten Endes ist es Zen-Buddhismus, ja, weil man nicht mehr denkt und nicht mehr fühlt, sondern man ist ausübender in einer ganz distillierten Form.
Das ist ein schönes Bild. Ich sage meinen Leuten auch immer, ich empfinde das auch so, es ist eigentlich wie eine gemeinsame Meditation. Ja. Und das ist was Schönes, wenn alle das Gleiche denken. Und das ist vielleicht auch das Schöne an meiner Position, wenn ich als Dirigent moderiere und gestalte, versuche, Raum zu geben, versuche ich aber vor allen Dingen, uns zu verschalten. Also, dass wir gemeinsam denken, dass wir das Gleiche denken. Und das ist was Wunderbares. Also, das ist so schön. Und ich glaube, dann springt auch der Funke über. Und das kann man auch spüren, dass man was Gemeinsames ist, wie du gesagt hast. Das ist... Ich denke auch, man kann gar nicht sagen, was man da fühlt. Also, wobei, wenn das jetzt längere Stücke sind, oratorische Werke oder so mit Chor auch dabei und dann ist eine Geschichte damit verbunden, dann kommen manchmal schon auch überraschende Dinge, die man auf einmal fühlt, ne, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, die dann passieren können. Das geht mir auch so. Aber vor allen Dingen ist es so was, man ist so ein spielerisches Wesen in dem Moment und reagiert einfach. Und diese Intuition, wie Instinkte zu erleben, ich meine, das beruht sicherlich auch auf unserer Ausbildung, die wir natürlich haben. Ja, da sind diese Muster des Erlebens irgendwie alle in uns drin, tausende Male erlebt und abgerufen, und die kommen dann auch einfach raus, und das ist dann einfach was Wunderbares. Und darauf basiert das ganze Musizieren, meine ich.
Du hast im Internet Also ich habe im Internet gesehen, ein sehr interessantes Projekt von euch, Cage. Wessen Idee war das?
Ja, das war, also wir entwickeln sehr, sehr viele Ideen gemeinsam. Aber ich glaube, hier war tatsächlich der erste Gedanke, kam von mir. Das ist ja eins von diesen Videos, diese virtuellen Chor-Videos, wenn man so will, wo es ja sehr viele von gibt. Damals, als es mit dem Lockdown losging im März, habe ich mir halt gedacht, wir wollen jetzt nicht so ein Kachelvideo machen und irgendein Ablenk, irgendein Unterhaltungsstück bringen, ja, was man lieber live hören möchte, sondern was anderes machen. Und da habe ich mir gedacht, okay, eigentlich können wir ja gar nicht musizieren, also musizieren wir auch nicht. Und deswegen ist natürlich auch John Cage dort drin, also 4:33, das ist übrigens 4:33 lang, das Video auch.
Ein bisschen länger.
Ich hab geguckt. Dann war der Abspann wahrscheinlich noch dran oder so. Oh, es sollte.
Ich habe nämlich.
Es sollte eigentlich 4:33 sein. Gut, dann hat es vielleicht nicht geklappt. Aber der Gedanke war schon, an Cage das anzulehnen und an Cage natürlich mit Geräuschen aus dem Alltag oder aber auch Buddhismus, hast du gesagt, war Cage ja auch, dass eigentlich alles, was uns umgibt, irgendwie Musik ist und dass wir da in unserem Alltag so unterbrochen werden, das zeigt das ja. Und dann jeder erstmal für sich gezeigt wird, aber dann an einem Punkt bleiben dann vier gleichzeitig gezeigt werden, die dann diese Unterbrechung überwinden und diese Tätigkeit, die sie gerade, der sie gerade nachgegangen sind, dann ausführen. Das fand ich irgendwie sehr illustrativ für diesen Moment.
Ich bin großer Fan von Cage und ich bin großer Fan von dem Stück. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Glücksspiel, und da kommen dreimal kommt Cage in sehr prominenter Stelle vor. Zwei davon sind Cartoons aus dem New Yorker. Das eine ist, man sieht einen Pianisten, der verzweifelt guckt auf der Bühne und sagt, Edward was the first pianist ever who screwed up Cage 433. So eine Gedächtnislücke. Die Nerven haben ihm einen Streich gespielt.
Witzig.
Das andere ist, es stehen die Sternsinger vor der Tür. Es schneit und sie schweigen. Das sind die Cage Carolers. War nicht auch sehr schön. Und das dritte ist eine Anekdote. Wir hatten mal ein Hauskonzert mit dem Michael Faust als Solisten und Flötist Michael Faust und Mary Bauermeister, einer von den zwei Frauen Stockhausens, war zu Gast hier. Und dann haben wir uns über Cage unterhalten, denn sie war bei der deutschen Uraufführung dabei.
Von 4:33?
Ja. Und dann waren wir mal bei ihrer Buchvorstellung dabei und sie wurde aus dem Publikum gefragt, auch nach dem Stück, wie sie das denn fand, diese Uraufführung und dieses Stück von Cage. Und sie sagte, es war ein interessantes Erlebnis, aber ich muss das Stück jetzt nicht zweimal hören. Das fand ich auch sehr lustig. Brauchte ich nicht nochmal. Für mich ist das so, es war ja die Zeit, wo Marcel Duchamp das Bissoir ausgestellt hat und es zur Kunst erklärt hat. Ja? Und im Grunde haben diese beiden Menschen dasselbe getan, nämlich die Kunst auf ein Minimum zu komprimieren und genau einen Satz zu provozieren, dass der normale Mensch, also in Anführungszeichen normale Mensch, sagt, kann ich auch. Wieso muss der eine irgendwie reich und berühmt und legendär werden mit der Idee, ich kann auch nichts machen? Und das hat eigentlich für die nächsten Jahrzehnte eine grundlegende Diskussion über Kunst, was Kunst ist, angeregt. Und damit sind es zwei ausschlaggebende, nicht zu übertreffend geniale Kunstwerke. Dieses 4:33, die Stille und das Pissoir, der Alltagsgegenstand, der aus seiner Umgebung entrissen wird, in ein Museum gebracht wird und zur Kunst erklärt wird. Was Ähnliches habe ich erlebt, da war ich auf Schloss Meuland in der ständigen Ausstellung von Beuys. Und man geht diese Wände entlang und da sind unglaublich viele Experimente und auch Zeichnungen und virtuose Zeichnungen und so. Und irgendwann hängt da ein gebrauchter Teebeutel, der ist eingerahmt. Jetzt könnte man wieder sagen, ich kann auch einen Teebeutel nehmen und einrahmen, ja. Aber kann ich eben nicht, denn dieser Teebeutel ist als zur Kunst erklärt worden vor dem Hintergrund kontinuierlicher täglicher Arbeit. Und dann kommt man nämlich so langsam dahinter, dass Kunst sehr viel mit Arbeit zu tun hat, mit der täglichen Arbeit. Und wir Musiker, wir sind deswegen begnadet, weil wir einfach üben müssen, weil wir sonst keine Musik machen können. Und der landläufige Gedanke, dass es irgendwas mit dass Kreativität überhaupt mit Eingebung und mit dem Moment zu tun hat, es geschieht nur auf dem Fundament der täglichen Arbeit. Und darauf sind wir gerade alle zurückgeworfen. Deswegen, nach dem Schock, dass alles abgesagt wurde, fand ich das plötzlich nicht mehr so schlimm für uns. Also ich finde es immer noch schlimm und die Einzelschicksale brechen mir das Herz. Aber für mich persönlich, ich habe neue Räume entdeckt. Im Moment sehr glücklich und sehr im Arbeitsflow.
Ja, ich glaube, bei mir ist es so ein Auf und Ab. Also und ich ein sehr guter Freund von mir, der Sänger, der Thomas Bonny, kennst du wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich habe mich jetzt die Tage mit ihm auch länger unterhalten. Er hat gerade jetzt auch einen Moment, wo er, ich habe ihn bewundert den ganzen Sommer, weil er so wahnsinnig viel für sich entdeckt hat, was er an Repertoire plötzlich rausgesucht hat und an Texten und an Stücken studiert hat, einfach für sich, ohne Ziel, ohne Konzert, ja, einfach so. Und zu der Phase ging es mir so, dass ich keinen Drive hatte, auch nicht zu komponieren. Also im Sommer, ich weiß auch nicht, das hat mich, ja, man muss tatsächlich von so einer Art depressiven Eindruck dieser Bremse des Tuns, dieser erzwungenen Identitätsstopps, wenn man es mal so nennen will.
Vollbremsung.
Ne? Genau. Und ich habe darunter gelitten, dass ich irgendwie auch nicht so richtig also in dem Sinne, dass ich inaktiv wurde und auch nicht ich hatte keine Motivation, ich war antriebslos. Und jetzt gerade, jetzt kippt das bei uns ein bisschen rüber. Er ist, glaube ich, er ist jetzt so, wie ich im Sommer war und ich bin, glaube ich, jetzt wie er im Sommer war. Und jetzt, ich glaube, dass das so sich einpendelt, mal nach unten, mal nach oben bei uns allen. Mhm. Also bei vielen von uns. Mhm. Die Chancen, die natürlich auch darin liegen, dass man mal auf sich zurückgeworfen ist und sich nach innen hin auch hinterfragen kann, okay, warum mache ich das eigentlich und was will ich eigentlich machen? Also vor allen Dingen, was will ich machen, ist auch eine schöne Frage. Man findet dann doch schon in der Ruhe und in der Stille einige Dinge, wo man denkt, hey, das Stück wolltest du schon immer mal machen, jetzt mach das einfach mal. Und diese Gedanken kommen natürlich auch.
Ja, so ist das. Dieses Zurückgeworfensein auf einen selbst. Und dann merkt man eigentlich, dass durch viele Konzerte und viele Auftritte man zwar im Moment des Konzerts noch bei sich ist, aber die Alltagshektik einen doch sehr im Griff hat. Also ich merke, dass die Reisen, die jetzt alle weggefallen sind, ich hatte noch eine, ich war in Moskau, mitten im Oktober, aber sonst war alles abgesagt. Das verschafft ganz andere Blickwinkel, ganz andere Ruhe und ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Ich arbeite schneller, weil im Fluss, und die Konzentration ist eine stetige.
Das ist gut für dich. Das ist mir nicht immer so gelungen, muss ich sagen. Also ich habe einfach selber nicht so geschafft, die Konzentration für mich so zu behalten. Aber weißt du, ich glaube, das ist vielleicht auch noch was anderes als Pianistin. Da bist du natürlich gewohnt, dass du deine Proben alleine machst.
Ja.
Weißt du, ich habe normalerweise, mein Probenalltag war so, dass ich Montagsabend, Dienstagsabend, Mittwochsabend, Donnerstagsabend, ich hatte jeden Abend eine Probe mit Leuten.
Ja.
Das heißt, ich...
Echte Menschen. Ich so selten geworden.
In Präsenz, ja. Die waren alle im gleichen Raum, in der Realität, waren wir alle zusammen. Und das seit 15, 20 Jahren ist mein Leben so, dass eigentlich also in der Woche mehrere Proben mit Leuten stattfinden. Und als das weg war, weißt du, habe ich meinen eigenen Fluss erstmal wieder finden müssen. Weil für mich alleine geübt habe ich schon ganz lange nicht mehr am Klavier. Also das meiste, was ich Klavier gespielt habe in den letzten 10 Jahren, sind meine eigenen Klavierproben, wo ich den Klavierauszug mit einer Hand oder mit spiele und dann dirige ich mit der anderen Hand. Also so, das ist mein Klavierspiel.
Mehr oder weniger. Was hast du dir denn vorgenommen zu üben?
Jetzt für mich alleine? Mhm. Also ich spiele, das habe ich auch vorher schon, ich habe eigentlich immer auf dem Klavier liegen Bach. Wohltemiertes Klavier und Kunst der Fuge. Mhm. Und die Kunst der Fuge auch in alten Schlüsseln, die 4 Stimmen in alten Schlüsseln, das liegt immer da. Nicht weit auf irgendeinem Stapel liegen die Mozart-Sonaten, ist eigentlich sehr die Klassiker. Scarlatti-Sonaten.
C.P. Bach.
Fantasien von, nee, ehrlich muss ich sagen, das habe ich nicht so als Standard.
Das habe ich bei euch aufgenommen.
Ja, ich weiß.
Augen.
Ja, ich weiß.
Was denke ich daran zurück?
Das war klasse. Ich glaube, das war die erste Einspielung, oder? Von allen?
Erste CP-Einspielung oder erste meine? Nee, ich hatte schon.
Ich meine diese ganze gesamte Sammlung.
Es gibt noch Miklos Panyi, der hat auf historischen Instrumenten eingespielt. Aber die einzige vollständige Aufnahme auf Klavier, auf modernen Tasteninstrumenten, ist von mir. Und wir haben das damals in 13 Monaten durchgezogen.
Ich erinnere mich, dass ich habe das natürlich am Rande mitbekommen. Also das ist super. Also ich liebe diese Musik auch. Aber die,
auf eurem Bösendorfer.
Ja. Er ist Karl Philipp Mannheimer Bach. Das ist natürlich von den aus der Zeit so ein bisschen der Unberechenbare irgendwie, ne? Der, ja. Johann Christian ist ja eher so den Templates verpflichtet dieser Zeit, ne?
Ja, er war Mozart-Anhänger. Also er hat Mozart geprägt.
Genau.
Und Karl Philipp mehr Haydn. Aber was danach kam, finde ich weniger ausschlaggebend als die Art und Weise, wie sich die Söhne vom Vater gelöst haben.
Ja, das stimmt.
Und Karl Philipp war einfach radikal. Und das war, Johann Christian war nicht radikal, sondern der hat...
das ist ja galant, ne, was man in der Zeit galanten Stil
nennt. Und Karl Philipp ist Psychologe, Romantiker.
Ja, der ist sehr romantisch. Das ist ein schöner, genau. Er geht eigentlich schon zu Beethoven sehr stark
natürlich.
Auch.
Natürlich. Gerade einen Aufsatz geschrieben, wo, das habe ich genannt, Aufbruch zum Selbst, wo ich aufzeigen kann, wie viel Beethoven von ihm abgeguckt hat, ja, wirklich abgeschrieben hat, also teilweise wörtlich oder ein bisschen verändert, wie Opus 2 Nummer 1 in F-Moll, das Raketenthema.
Ja.
Das hat Karl Philipp in seiner WQ 556 in dieser Sonate im dritten Satz genau das Gleiche. Also man erkennt es, wenn man beide Komponisten gut kennt, dann es springt einem ins Auge.
Ja, auch die Harmonik ist bei Karl Philipp Emanuel, ist die auch schon gemessen am Zeitstil, was etabliert war, ne, ist schon wahnsinnig überbordend. Aber anders als beim Vater, finde ich. Also sehr kühn,
Er stellt die Sachen nebeneinander.
Ganz, ja, ja.
Ja. Und vor allem, du sagst für seine Zeit, es ist ja danach erstmal nichts gekommen. Also
ja.
ich weiß nicht, wo ich ihn wiederfinde. Also viel
später. Ja, das stimmt. Also die Zeit, wo er lebte und dann aber auch die Jahrzehnte danach, also das 18. Jahrhundert, da ist es irgendwie ja eher harmonisch verarmt, sage ich mal. Also jetzt, ohne das zu werten, aber es kommen viel weniger verschiedene Akkorde vor und es ist alles ein bisschen reduzierter. Ne? Und die Dichte ist auch geringer. Es ist genau viel länger Tonika-Dominante, um sozusagen was zu sagen.
Ja.
Genau. Und bei Karl Philipp, da sieht man plötzlich diese Ausbrüche und diese... Genau. Kühnheiten und die sind, ich meine, die hat ja Johann Sebastian, sein Vater, auch, aber bei ihm, sind anders als bei Johann Sebastian. Die sind so eine Mischung aus galanten Elementen und aus experimentellen Elementen, die ganz, ganz speziell eigen für Karl Philipp Emanuel sind. Und das ist ganz toll. Und das stimmt, du hast recht, dass nach Karl Philipp das auch nicht so ist, sondern dass es eher auch ein bisschen stromlinienförmiger ist. Und dann erst mit Beethoven, wenn man so will, ich meine...
Bricht es wieder jetzt, auf, aber auch wirklich nur am Ende.
Ja, stimmt, am Ende vom... Genau, am Ende. Es ist jetzt ein bisschen sehr Höhenkamm-mäßig, wenn man das an diesen wenigen Namen festmacht, aber so kann man das bestimmt sagen, tendenziell.
Das ist furchtbar oberflächlich. Aber das können wir jetzt nicht. Wir könnten jetzt eine kleine Fantasie nehmen und könnten bis übermorgen abends daran rumanalysieren. Und dann hätten wir es noch nicht richtig begriffen, weil das so geheimnisvoll ist und so unerforscht und auch nicht immer nachvollziehbar, sondern ich habe mich immer überraschen lassen. Ich konnte ja nicht genug kriegen von ihm. Und im Übrigen ist gerade mein nächster Arbeitsschwerpunkt ist Mendelssohn. Mendelssohn ist ja dafür verantwortlich, dass Karl Philipp vergessen wurde. Und dann wollte ich verstehen, warum. Und ich kann sehr genau beobachten, wie Mendelssohn sich am Anfang teilweise an Johann Sebastian, weil großer Bachianer, natürlich orientiert und strenge Fugen schreibt, schon als Elfjähriger wirklich streng durchgeführte Fugen, aber dann auch so rezitative. Und der zweite Satz seiner Edo-Sonate ist einfach eine Meditation, ist eine Fantasie im Karl-Philippschen Stil, völlig ohne Taktstriche. Aha, er hat ihn also gekannt. Und er hat sich dagegen entschieden. Und
interessant. Gibt es dazu, weiß ich jetzt nicht, gibt es dazu schon viel Forschung, Mendelssohn und Karl Philipp Emanuel?
Ich fange ja gerade an.
Ah, ja.
Also sicherlich gibt es ein paar Aufsätze, aber ich bin gerade mittendrin beim Aufnehmen und fast fertig. Aber das ist das, was ich erstmal festgestellt habe, was zu mir spricht. Und dass Karl Philipp alle beeinflusst hat, das kann man erstmal nicht leugnen. Alle. Alle. Denn ohne ihn wäre... Weder Beethoven möglich gewesen, noch die Romantik, noch irgendwas. Denn nach Bach konnte erstmal nichts kommen. Das ist ja dieser dieser, wie soll ich sagen, dieser Bruch, den musste er vollziehen. Er als Sohn, als genialer Sohn. Mhm. Denn er hat sich gegen die Hermetik des Vaters gestellt. Alles, was Johann Sebastian gemacht hat, stand im Dienste Gottes. Und es ging nie um ihn. Mhm. Und Karl Philipp schreibt Musik, wo er sich selbst ausdrückt. Seine Gefühle, mhm, seine Empfindungen. Und deswegen, mhm, heißt es ja auch im Finsterer Stil, wie du,
ja,
weißt.
Ja.
Und er ebnet dann, er öffnet die Räume für alle anderen. Die durften dann weitermachen und, mhm, weiterspielen. Mhm. Aber ohne Karl Philipp hätten wir nicht mal zu Wagner gefunden, wenn ich das jetzt mal so... Mhm.
Ja, ist auf jeden Fall ist diese Zeit nach Johann Sebastian eine wahnsinnig spannende Zeit, wo man sehr viel Schematisches hat.
Ja.
Ne, also die Zeitgenossen von Karl Philipp sind ja teilweise unglaublich schematisch, aber die waren populär, ne, in der Zeit. Heute kennt sie kein Schwein mehr, aber ja, damals.
Wie meinst du, Michelmann und...
Ja, und Fasch und wie die alle hießen. Ne? Also diese Generation, Dittersdorf, diese Generation so zwischen Haydn, Mozart, Beethoven, zwischen den großen Dreien, die, über die jeder spricht und die heute, die, an die Musikgeschichte sich erinnert, und Johann Sebastian Bach. Und die Söhne sind da so, die Bach-Söhne sind da so ein bisschen eine Zeit lang unter Ferner Liefen verschwunden. Aber du hast recht, die müssen sich natürlich auch gegenüber ihrem Vater irgendwie positionieren.
Genau.
Ich glaube allerdings zu Lebzeiten, da weiß ich nicht ganz sicher, ich glaube, der Johann Christian war, glaube ich, in London berühmter, ne?
Ja, als er war erstmal in Mailand. Mhm. Und er ist berühmter geworden, weil er Opern geschrieben hat. Und um
genau
Opern schreiben zu können und erfolgreich, ist er erstmal zum Katholizismus konvertiert.
Mhm.
Und das konnte die Familie Bach mal gar nicht haben.
Ja, klar.
Und ist dann nach London gegangen. Der Erfolg von Mailand wurde nicht wirklich wiederholt. Und es gab Zeiten, da hat Karl Philipp seine ganze Familie finanziert.
Mhm.
Johann Christoph, den gab es auch, der war... Hofkapellmeister in Bückeburg,
mhm,
und vor allem gab es Wilhelm Friedemann.
Ja.
Ich finde ihn unglaublich interessant. Mhm. Unglaublich. Also fast, ich würde sagen, so begabt wie Karl Philipp,
mhm,
aber nicht konsequent.
Mhm.
Er hat das nicht weitergeführt, seine Sprache nicht ausgebildet. Er hat Polonaisen geschrieben, da steht man wirklich staunend davor, was das für schräge Einfälle sind und was er da wagt. Und der war schon wirklich genial, aber er war natürlich dem Alkohol zugetan und das hört man am Ende.
Mhm.
Also diese Arbeitskraft ging ihm dann abhanden.
Mhm.
Und was du über Fasch sagst, da gibt es ein sehr interessantes Werk, wo nämlich Fasch und Karl Philipp nicht gegeneinander, sondern miteinander komponieren. Und zwar Variationen. Und jeder übernimmt eine Variation. Und die übertrumpfen sich gegenseitig. Und du siehst genau, dass die das nicht nüchtern gemacht haben. Ja? Du kannst es genau sehen, weil es wird immer abstrakter. Ja? Also im Grunde genommen wie ein Baum von Mondrian, der dann, du siehst einen Baum und irgendwann siehst du Quadrate oder irgendwelche Rechtecke, gelb, rot und schwarz und weiß.
Ja.
Und es wird immer abstrakter und an einer Stelle schreibt Karl Philipp nur noch eine chromatische Tonleiter. So, das ist seine Abstraktion und findet dann pfeifend und völlig unschuldig zurück zum Thema. Es ist genial, ich liebe diesen Variationszyklus. Ja, so viel zu Karl Philipp und der Aula. Sag mal, wie geht es denn weiter bei dir? Und, Moment, was komponierst du denn gerade?
Ich schreibe für Chor schon über viele Jahre immer mal wieder ein Stück, das mit unserem Planeten, aus unserem Planetensystem oder mit den Göttern, die als Namensgeber herhalten mussten, zu tun haben. Und da habe ich jetzt gerade ein Stück über Uranus fertiggestellt. Das ist schon durch und wird nächstes Jahr uraufgeführt,
mhm,
in Hamburg. Und dann gibt es noch, ein Stück über Monarch-Butterflies, über Monarchfalter. Das sind Schmetterlinge, mhm, die auf der ganzen Welt vorkommen und die zu millionenfach eine bestimmte Flugroute in Nordamerika absolvieren und dann in Mexiko immer im November, ungefähr zum Tag der Toten, also Anfang November, eintreffen,
mhm,
und dort dann in einem bestimmten Habitat, mit besonderen, wo besondere Bäume stehen, die als in Mexiko als heilige Bäume gelten,
mhm,
die dort auch, soweit ich weiß, als sogar als Weihnachtsbäume benutzt werden. Oyamel heißen die. Und diese Bilder oder diese Filmaufnahmen, die man davon sehen kann, wo diese Millionen Falter auf diesen Bäumen, also die umhüllen die quasi wie ein Mantel und fliegen dann in Schwärmen auf. Das ist wahnsinnig faszinierend und das ist toll. Und die indigenen Völker glaubten damals, dass mit diesen Faltern die Seelen der Verstorbenen zurückgekehrt sind. Und ich habe jetzt das wird ein fünfsätziger Zyklus. Zwei Sätze davon sind schon aufgeführt worden, die anderen drei noch nicht. Dieser Zyklus thematisiert diese ganze Geschichte, also die Idee des Fliegens, aber auch die Idee des Umschwärmens dieser Bäume, auch die Idee der Wiederkunft der Verstorbenen. Auch das steckt da drin. Und in gewisser Weise ist das jetzt auch zu einer Art Corona-Projekt geworden, weil zwei Sätze davon, den zweiten und den vierten, den werden wir vorproduzieren und der wird dann bei der Aufführung letztlich zugespielt werden am Ende. Das ist also mit Zuspielung und mit Live-Anteilen. Mhm. Und insofern ist die Idee des Stückes jetzt von dieser Pandemie mit beeinflusst worden, weil das war vorher nicht der Plan. Eigentlich sollte das ein dreisätziger Zyklus geben und diese zwei Sätze, die wir jetzt im Frühjahr produzieren werden, sind erst dann Corona geschuldet oder zu verdanken, wie auch immer man das nennen will, beurteilen will, sind die jetzt so in der Planung umgestellt worden. Gestern habe ich erst gelesen oder vorgestern, dass diese Falter, also die haben jetzt gerade aktuell Zählungen und die sind so gering wie noch nie. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind noch vor 3-4 Jahren, haben die an bestimmten Stellen in der westlichen Teil von Nordamerika, man unterscheidet diese zwei großen Populationen, sind die normalerweise so um die 30.000 oder 40.000 oder 50.000 gewesen. Und dieses Jahr sind es noch nicht mal 2.000.
Nein.
Das hat mit dem Klimawandel zu tun. Und deswegen ist das auch ein sehr aktuelles Stück. Und dass dieses Leben und Tod, was da eine Rolle spielt, könnte dann sogar noch eine ganz andere Dimension bekommen. Aber das liegt mir deswegen auch sehr am Herzen, dieses Stück.
Oh je, jetzt bin ich traurig wegen der Falter.
Noch gibt es die, und die gibt es auch noch woanders. Ne? Also es kann sein, dass die sozusagen in anderen Gebieten auch wieder dann mehr zunehmen, dass die Population zunimmt, weil diese Klimaerwärmung bedeutet ja, dass in anderen Gebieten, wo es früher für die zu kalt war, möglicherweise für die günstiger wird. Also das ist jetzt, es ist auf jeden Fall kritisch, ne? Das ist klar. Aber es ist nicht die einzige Population auf der Welt, das muss man auch sehen.
Gut, trotzdem, ja, der Klimawandel.
Das Problem lösen wir heute, glaube ich, nicht.
Echt? Ich dachte, es fällt uns noch was ein und alles ist wieder im Lot. Naja, Michael, aber wenn wir Klavier spielen, dann produzieren wir nicht unbedingt viel CO2, glaube ich, als wenn man andere Dinge tut.
Das stimmt.
Ja, nicht mal Strom.
Stimmt.
Nicht mal. Aber Musik ist ja jenseits von so vielen Komponenten und so alt und hat so viele Phasen der gesellschaftlichen Veränderung durchbegleitet und jede Phase hat ihre eigene Sprache gefunden und ich bin gespannt, wenn wir zurückblicken, wie wir diese Phase dann beschreiben werden. Ich meine, Europa hat nun wahrlich dunklere Zeiten erlebt als das. Es geht uns ja gut.
Ja.
Wir dürfen nicht an das letzte Jahrhundert denken, sondern wir dürfen arbeiten, wir haben genug zu essen, wir haben uns warm und wir dürfen immer noch Musik machen. Es fehlt eben das Publikum. Aber Gott, ja.
Ja, vielen anderen Menschen geht es natürlich weit schlimmer, als es uns geht.
So ist es. Dein Alltag ist gut gefüllt, du bist kreativ und munter. Ich finde, das klingt alles vielversprechend und ich freue mich auf das Stück. Das eine ist Uranus und das andere hatte einen Namen.
Mariposa heißt das. So heißt es? Mariposa. Das ist der Mariposa. Name für diese Schmetterlinge.
Mariposa.
Also Mariposa monarca.
Okay.
Monarch Butterfly auf Englisch und bei uns heißen die, glaube ich, Monarch Falter.
So ist der Name. dann freue ich mich darauf und wenn ich mal wieder in die Aula kommen darf, um euch zu hören.
Hoffen wir, dass das bald wieder möglich sein wird.
Alles Gute.
Ja, danke dir für das Gespräch. Bis dann.